Buchbar, der Buchhalter-Podcast für den schönsten Beruf der Welt. Powered by Stotax und BBH Fortbildung.
Hallo und herzlich willkommen zu Buchbar, der Buchhalter-Podcast, Folge 17, Bitcoin und Co., Aktuelles vom BMF. Und auch heute freue ich mich wieder sehr, Anita Dormeier neben mir begrüßen zu dürfen. Hallo Anita.
Hallo Kevin, ich freue mich wieder, dich zu hören, zu sehen. Und wir haben wieder mal ein sehr tolles Thema gebracht, oder?
Ein absolut spannendes Thema, was wirklich auch immer mehr auch im Mainstream ankommt und man auch immer wieder zu hören bekommt. Wir wollen nämlich heute über die Kryptowährungen sprechen, weil das BMF ja jüngst erst ein BMF-Schreiben dazu eben auch veröffentlicht hat, um den einen oder anderen Punkt klarzustellen, wie wir steuerlich und buchhalterisch damit umzugehen haben.
Ja, und die haben ja ganz schön lange Zeit gebraucht. Also da ging es ja hin und her. Die Verbände wurden angeschrieben, dann hat man keine tolle Lösung bekommen. Also es hat eine echt lange Zeit gedauert, bis dann doch endlich dieses Jahr, Anfang des Jahres, das BMF-Schreiben wirklich zum Vorschein gekommen ist und uns erzählt hat, wie man mit diesen Währungen umgeht. Und ich freue mich immer, dass steuerliche Regelungen da drin stehen, aber ehrlich gesagt, diese Ausdrücke, diese Begrifflichkeiten, die habe ich bis heute nicht verstanden. Da kannst du mir jetzt vielleicht natürlich oder ganz sicher auch weiterhelfen.
Sehr gerne sogar, weil so ergeht es uns allen. Also Kryptowährung ist ja in dem Sinne nichts Neues, gibt es schon seit 2009. Aber die Begrifflichkeiten und wir sind halt anders, wie wir so aus der klassischen Finanzwelt kennen. Und deswegen vielleicht wirklich einfach mal so eine Mini-Glossar, eine Mini-Erklärung, was sind Kryptowährungen und was steckt dahinter? Letztendlich sind Kryptowährungen digitale Vermögenswerte, die als dezentrales Zahlungsmittel fungieren. Anders also, als wir es zum Beispiel vom Euro, Dollar, Yen, was auch immer kennen, existieren diese also nur digital und basieren eben auf Kryptographie. Und diese ganzen Transaktionen finden in einem sogenannten Blockchain-System statt. Das ist sowas wie eine Art digitales Kassenbuch, so würde ich das versuchen zu erklären, was dezentral, transparent und für alle Teilnehmer nachvollziehbar funktioniert. Es ist also keine zentrale Instanz da, wie wir es hier sonst kennen, also eine EZB, eine andere Zentralbank, die diese Währungen herausgibt und kontrolliert, sondern sie kontrolliert sich selbst durch die Nutzer und diejenigen, die eben diese Kryptowährung verwenden. So bekannte Kryptowährungen, die wir regelmäßig hören, ist eben Bitcoin oder Ethereum oder Ethereum. Und dann gibt es noch Tausende. Also aktuell werden wohl 14.000 oder 15.000 Kryptowährungen gezählt und es werden täglich mehr. Aber da wollen wir gar nicht in die Tiefe gehen. Wir halten uns erstmal nur an den Großen auf. Und damit das eben auch ein bisschen verständlich wird, so wie funktioniert das technologisch vielleicht und weil man diesen Begriff so oft hört, vielleicht nochmal kurz zwei Sätze dazu, was eigentlich eine Blockchain ist. Nämlich die Blockchain ist das Herzstück einer jeden Kryptowährung, ist eben genau diese Technologie. Man kann sie sich als Kette von Datenblöcken vorstellen, in denen Transaktionen unveränderbar gespeichert werden. Das heißt, jeder neue Block enthält eine Prüfsumme, das ist eine komplizierte mathematische Formel, des vorherigen Blocks und ist dadurch eben so gut wie unmanipulierbar. Und das Gute an dieser Sache ist, dass das alles dezentral gesteuert wird. Das heißt, die Blockchain ist nicht zentral auf einem Server gespeichert, sondern sie wird auf vielen Rechnern weltweit verteilt und alle gleichzeitig haben die Möglichkeit, sich diese Daten und diese Blockchain eben anzuschauen. Und dadurch sind alle Transaktionen gemeinschaftlich. Und da gibt es dann auch so Aktionen, da kommen wir später drauf zu sprechen, wie das Miner, den Staker und ähnliches. Und wie werden diese Chains und diese Werte gespeichert? Dazu bedient man sich sogenannter Wallets. Um eben so eine Kryptowährung zu nutzen, benötigt man eben diese digitale Geldbörse. Und das ist die Wallet, kennen wir auch von unserem Handy, wo wir unsere Bordkarten reinspeichern.
Ja, so jede Menge.
Genau. Und so speichern wir letztendlich dann da unser Geld. Und das gibt es eben als hot oder cold, also online wie offline in unterschiedlichen Arten und Weisen. Und wir greifen eben auf diese Wallets mit einem Schlüssel, mit einem Key. Und da differenzieren wir auch zwischen dem Public und dem Private Key. Und das ist ganz wichtig zu wissen, dass jede Wallet, also jedes digitale Portemonnaie, einen öffentlichen Schlüssel hat, also einen Public Key. Das kann man so ein bisschen vergleichen wie mit einer IBAN. Und wenn man den weitergibt, um eine Zahlung zu empfangen, ist das erstmal kein Geheimnis. Aber jeder hat auch eine Private Key und der wird letztendlich benötigt, um an seine Coins, an seine Tokens, eben an seine Vermögenswerte ranzukommen. Und das ist so ein bisschen vergleichbar wie ein PIN, ein Passwort, was wir auch in dem klassischen Bankwesen benutzen. Das nur mal, um so ganz grob in wenigen Sätzen zu sagen, was ist überhaupt Krypto und was gibt es da so für Begrifflichkeiten?
Ja, genau. Also man muss sich da ja erstmal so ein klein wenig einfinden. Prinzipiell ist es wie Geld, aber man muss sich es halt irgendwo digitaler vorstellen. Und das Ganze muss ja auch abgesichert sein. Das muss irgendwie auch begrenzt werden. Und so sind diese Begrifflichkeiten natürlich wichtig, um zu verstehen, wie das Ganze generell funktioniert. Das hat die Finanzverwaltung natürlich auch in ihrem BMF-Schreiben übrigens versucht. Es gibt da so ein kleines Glossar über die Begrifflichkeiten, aber das ist so kurz und wieder so, ich sag mal, abgekürzt, ob man damit wirklich was anfangen kann. Und drum wunderbar, die Beschreibung jetzt von dir nochmal zu hören. Jetzt wissen wir, worum es im Prinzip geht. Wir können es uns vielleicht besser vorstellen, wobei es doch immer noch unvorstellbar ist.
Ja, noch vielleicht eine Kleinigkeit, weil du gerade auch die Sicherheit genannt hast. Natürlich denken wir jetzt an Sicherheiten, wenn ich an die klassischen Banken denke, die geben natürlich eben auch ihre Sicherheiten aus und haben Reserven und ähnliches. Und das ist auch so ein bisschen die Abgrenzung zu den klassischen Währungen, dass es eben keine staatliche Währung ist. Das heißt, nicht ein Staat steht dahinter, sondern sie fungiert wirklich und sichert sich nur durch Angebot und Nachfrage der Vertrauen der Nutzer ab. Ja. Klingt vielleicht suspekt, aber dadurch, dass es so manipulationssicher ist, ist es tatsächlich etwas, was funktioniert.
Ja, man sieht es ja auch. Ich meine, dieser Markt hat sich ja in den letzten Jahren wahnsinnig etabliert und auch expandiert. Und da sind ja auch die Währungsschwankungen, vielleicht haben ja Sie auch schon mit solchen Dingen gearbeitet, die Währungsschwankungen, man hört es ja zumindest, doch sehr, sehr groß. Und in den letzten Jahren ist ja Bitcoin natürlich in aller Munde doch immer wieder eine riesen Wertsteigerung zu verzeichnen. Hat natürlich auch die Finanzverwaltung entdeckt in der Zwischenzeit.
Und das ist ja genau der Grund, weshalb auch so gerne mit Kryptowährung gearbeitet wird, weil die halt eben auch, es reicht zum Beispiel, dass ein Donald Trump einen blöden Tweet schreibt.
Ja.
Und schon geht eine Kryptowährung radikal nach oben
ja,
oder unten,
war,
weil
ja,
sie halt
ja.
nur auf Angebot und Nachfrage reagiert und nicht durch andere Weisen dann auch gesichert wird.
Ja, das
deswegen
ist
das auch ein sehr dynamischer Markt, ein sehr spekulativer Markt auch in manchen Bereichen. Aber darüber wollen wir heute gar nicht sprechen. Wir wollen gar nicht über Anlagestrategien reden, sondern vielmehr vielleicht auch darüber, wie sieht denn jetzt die ertragsteuerliche Behandlung aus von diesen Kryptowerten, weil letztendlich kann man eben damit auch Geld verdienen.
Ja, das hat eben die Finanzverwaltung sehr wohl entdeckt und die Finanzverwaltung tummelt sich ja auch auf allen Plattformen, versucht auch die Plattformen immer mehr zu kontrollieren und gerade was diese Kryptowährungen angeht, da waren wirklich Dinge letztendlich zu regeln. Man wollte auch irgendwo regeln, wie man das Ganze abwickelt, steuerlich berücksichtigt und wie man selbstverständlich dann auch die Aufzeichnungen führen muss. Das ist für den Steuerpflichtigen wirklich, für den einen oder anderen wirklich ein aktuelles und sehr wichtiges Thema, weil eben gerade sehr viel mit denen handeln gehen.
Dann lass uns doch gerne einfach mal einsteigen, weil wenn ich natürlich an Geldgeschäfte denke, denke ich natürlich als erster Stelle an Einkünfte aus Kapitalvermögen. Aber ich glaube, die spielen tatsächlich bei Krypto gar keine so große Rolle.
Das Kapitalvermögen ist zwar vorhanden, also es gibt Fälle, die im Kapitalvermögen tatsächlich anzusiedeln sind, zum Beispiel das Lending, das ist so ein typischer Fall. Aber der Hauptbereich ist wirklich das private Veräußerungsgeschäft. Und das sieht auch die Finanzverwaltung so, wenn wir über Kryptogeschäfte sprechen, vor allen Dingen beim klassischen Anleger, in Anführungszeichen, dann wird der keine Kryptowährungen schaffen. Er wird sie einfach kaufen und wieder verkaufen. Und das ist für ihn auch ganz übersichtlich. Er wird das dann in seinem Wallet auch verfolgen können. Und die Finanzverwaltung möchte es auch verfolgen können, private Veräußerungsgeschäfte. Und hier innerhalb eines Jahres Kauf und Verkauf, das möchte man beobachten. Und die Finanzverwaltung war da im ersten Schreiben übrigens noch anders unterwegs. Man war der Meinung, wenn man zunächst über diese Währungen anderweitig Geld verdient, dann würde sich sogar die Spekulationsfrist auf 10 Jahre ausdehnen. Aber das liest man im aktuellen BMF-Schreiben nicht mehr. Wir gehen immer dann von unterschiedlichen Geschäften aus. Das eine Kapitalvermögen, das andere privates Veräußerungsgeschäft. Und was die Finanzverwaltung natürlich gar nicht übersieht, das ist Einkunftsart Gewerbebetrieb.
Okay, gut, spannend. Wie können wir dann jetzt die Unterscheidung denn vornehmen, ob ich jetzt ein sonstiges Veräußerungsgeschäft oder ob ich tatsächlich Einkünfte aus Gewerbebetrieb habe?
Die Finanzverwaltung meint natürlich, dass man schon sehr schnell auch Geschäfte damit machen will, nachhaltig Geschäfte damit machen will und vor allen Dingen, wenn man diese Währungen herstellt, wenn man sie also schafft, das sogenannte Mining, also Schürfen, wenn man das macht und ja, nachhaltig arbeitet, also mindestens zweimal dieses Mining unternimmt, dann ist man auch entsprechend ausgestattet übrigens. Da braucht man dann ein paar Dinge dazu. Aber dann ist man wie ein Gewerbetreibender unterwegs. Und man muss natürlich jetzt auch seine Einnahmen deklarieren. Hier würde der Verkauf dann überhaupt keine zeitliche Besonderheit mehr haben. Der Verkauf muss immer als Betriebseinnahme besteuert werden. Gerade Blockherstellung bzw. eben letztendlich dieses Mining ist immer ein Gewerbebetrieb.
Genau, und die Mining sind ja auch unerlässlich in diesen Kryptowährungen, weil letztendlich kontrollieren die ja auch die Blockchain. Und dafür, dass sie das tun, bekommen die halt wirklich dann einzelne Tokens dann eben tatsächlich vom Bitcoin oder von welcher Währung auch immer gutgeschrieben. Und so ist das eben, dieses Schürfen ist wirklich sehr sinnbildlich genau die richtige Beschreibung, wie da Geld verdient wird. Und da haben wir bestimmt alle auch schon mal so Filme und Serien gesehen, wo es dann ganz verrückte Wohnungen gibt, die nur aus Servern bestehen, wo dann die ganz viele Computer minen und dann wirklich da Geld verdienen, dadurch, dass einfach 24/7 paar Computer laufen.
Ja, ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, aber genauso ist es eben. Man muss sich das einigermaßen vorstellen, vielleicht sogar durch einen Film, durch ein Video. So kann man sich das besser erklären. Aber die Finanzverwaltung, glaube ich, hat ja auch große Probleme, sich da irgendwo letztendlich anzusiedeln. Aber der letzte oder ich sage mal der erste Eindruck, so muss ich besser sagen, der erste Eindruck wird immer sein, dass man damit Geld verdienen will. Und wenn man diese Währungen erzeugt, ist ja nichts anderes als Erzeugen von Geld, von Geldwährungen, dann wird man eben als Gewerbebetrieb eingestuft. Man kann natürlich auch dann abrutschen aus Sicht der Finanzverwaltung, wenn man das vor allen Dingen nur einmalig macht. Na, dann wären es halt doch nur im Bereich des Kapitalvermögens sonstige Leistungen. Wenn das wirklich passiert, muss ich die Kryptowährungen immer mit dem Marktkurs ansetzen. Marktkurs bedeutet letztendlich Zeitpunkt der Anschaffung. Wie habe ich diese Kryptowährungen denn gekauft bzw. angeschafft? Ja, und das wäre dann der Unterschiedsbetrag, der gegenüberzustellen ist mit dem Verkaufspreis, der erreicht wird.
Bedeutet also, wenn ich jetzt zum Beispiel als Privatperson sage, ich kaufe jetzt Bitcoins, dann sollte ich jetzt auch sofort anfangen aufzuzeichnen, dass ich heute ein Bitcoin für 1000 Euro gekauft habe, damit dann letztendlich zum Zeitpunkt der Veräußerung dann auch klar ist, ob oder wie groß mein Veräußerungsgewinn dann ist.
Unbedingt. Und darauf weist die Finanzverwaltung ja auch hin. Die Mitwirkungspflichten werden hier sehr hoch angesetzt. Das heißt, wenn die Finanzverwaltung nicht die entsprechenden Unterlagen bekommt, dann wird es wirklich sehr gefährlich. Der Steuerpflichtige ist in der Nachweispflicht. Das hat man geschickt geregelt. Hat man keine Unterlagen, dann muss man damit rechnen, dass eben unter Umständen sogar der komplette Verkaufspreis steuerpflichtig wird.
Dann eine praktische Frage, die mir einfach gerade so in den Kopf schießt, ist, wie wird das denn dann zum Beispiel gehandhabt? Also bei den Banken weiß ich ja, ich kriege eine Steuerbescheinigung, die trägt was Offizielles und dann stehen da meine Zinserträge und was ich alles gemacht habe drin. Und das kann ich irgendwie auch nicht revidieren und das ist ja was Eindeutiges. Jetzt ist es, wir sind ja im Internet, es gibt 15.000 verschiedene Kryptowährungen. Wird uns da auch einfach vertraut? Hat die Finanzverwaltung da auch Kontrollinstanzen, dass die wirklich sehen kann, ja, der Bitcoin hat an dem Tag den und den Wert gehabt? Überprüfen die das überhaupt? Oder ist das so jetzt in der Praxis gesprochen auch eher eine Vertrauensbasis, die da gerade stattfindet bezüglich der Aufzeichnungspflichten?
Leider gar nicht. Aber es gab halt keine wirklich konkreten Erfordernisse bisher. Es gab keine Regelungen. Und im aktuellen Schreiben der Finanzverwaltung hat man auch eine kleine Übergangsregelung noch mit eingebaut. Das heißt, Bis 2024, also noch für die aktuelle Steuererklärung, würde man jegliche Aufzeichnung zulassen. Also da ist man großzügig, man hat keine konkreten Vorschläge, aber man möchte detaillierte Angaben haben. Wann angeschafft, wann verkauft, gibt es das Staking, gibt es das Lending, sind es Airdrops, ja und vieles mehr. Das will die Finanzverwaltung dann schon nachgewiesen haben. Derartige Aufzeichnungen müssen immer schon oder eben bei den aktuellen Steuererklärungen vorkommen. Aber dann gibt es doch das Jahr 2025 und da wird man deutlicher. Ab dem Jahr 2025 möchte man die Transaktionsübersichten wirklich sehen. Die Finanzverwaltung sagt, es gibt diese Übersichten, man muss sie eben bei gewissen Plattformanbietern einfach anbieten. Genauso letztendlich auch im Wallet-Bereich, auch da gibt es diese Übersichten. Ja, und ab 2025 25 ist man vorlagepflichtig. Bis zu diesen Jahren kann man alles tun. Man kann auch noch selbst Aufzeichnungen führen. Man kann selbst noch irgendwelche Tabellen vorlegen. Wann habe ich gekauft, verkauft, was habe ich sonst alles mit diesen sogenannten Kryptowährungen denn angestellt?
Jetzt bin ich so ein bisschen gedanklich natürlich bei den Steuersätzen. Es ist natürlich so, dass wenn ich sonstige Einkünfte habe, dann obliegen die ja meinem persönlichen Steuersatz. Das heißt, im schlimmsten Fall habe ich ja Spitzensteuersatz und dann würden ja...
Was heißt im schlimmsten? Ist ja super.
Ja, natürlich, aber man darf ja noch träumen. fallen ja 42% an, während ich ja zum Beispiel im Gewerbebetrieb, wenn ich dann auch noch körperschaftsteuerpflichtig bin, ist es ja viel weniger. Und im europäischen Ausland, ich weiß zum Beispiel, dass es Österreich jetzt auch jüngst reformiert hat, dass ja Einkünfte aus Kapitalvermögen sind und dann eben da die österreichische Kapitalertragssteuer, ich glaube, das sind 28,5%. In Deutschland wären es 25 plus gegebenenfalls Soli-Kist und Kirchensteuer. Ist das ja wirklich auch recht teuer. Natürlich habe ich auf der anderen Seite eine Steuerfreiheit nach einem Jahr Haltefrist, wenn ich das schaffe.
Aber das ist natürlich schon eine tolle Sache. Das darf man nicht übersehen.
Das darf man natürlich nicht übersehen. Also, aber ich habe ja auch vorhin schon kurz erklären können, dass ja der Markt sehr dynamisch und hektisch ist. Dass eben auch wirklich Kleinigkeiten wirklich große Kursschwankungen auslösen.
Ja, ja.
Ist denn irgendwie schon bekannt oder kann man sich denn vorstellen, dass auch da die deutsche Finanzverwaltung da hingeht und vielleicht dann auch sagt, wir wollen dann vielleicht es doch irgendwann als Kapitaleinkünfte sehen? Oder ist das jetzt erstmal, BMF hat gesprochen und jetzt ist erstmal Ruhe?
Also was wir jetzt haben im Moment, sind natürlich aktuelle Planungen, Reaktionen auf den Markt. Die Finanzverwaltung kann ja nur reagieren. Was dann in der Bundesregierung dazu geplant ist, da weiß ich leider nichts Konkreteres. Natürlich wird das eine neue Spielwiese sein. Man wird das nicht so stehen lassen. Man wird versuchen, hier auch wirklich gesicherte Einnahmen zu bekommen. Kapitalertragssteuer wäre natürlich eine tolle Sache. Aber augenblicklich ist nicht dran zu denken. Und die Bundesregierung hat im Moment sowieso ganz andere Sorgen. Ich glaube, man wird jetzt versuchen, die bestehenden Geschäfte oder auch die, die aktuell ebenso gemacht werden, näher in den Griff zu bekommen. Und da heißt es eben, dass man einfach erstmal klare Regelungen schafft, die wir bisher gar nicht hatten. Es war einfach nicht klar und deutlich genug ausgedrückt, wie diese Kryptowährungen wirklich steuerlich angesetzt werden können.
Dann habe ich noch eine andere Frage. Und zwar, wenn wir jetzt über Einkünfte aus Gewerbebetrieb sprechen, dann ist ja auch der Fall gegeben, dass wir natürlich dann auch es buchen müssen. Das heißt, diese Kryptowährungen sind ja dann auch wirklich in der Finanzbuchhaltung zu erfassen. Und da habe ich gleich zwei Fragen, wie oder als was bewerte und erfasse ich es? Und insbesondere, wie läuft es dann zum Beispiel beim Mining ab, wo ja sukzessive geschöpft würde, ich also immer wieder neue Werte bekomme. Und wenn ich dann zum Beispiel auch was verkaufe, gibt es da Bewertungsprinzipien, Richtlinien, hat da die Finanzverwaltung schon was durchblicken lassen oder muss ich dann jeden Coin einzeln bewerten? Und vor allem, wie aktiviere ich oder aktiviere ich nicht eben diese Wirtschaftsgüter der Kryptowährung?
Ja, dazu gibt es wirklich Aussagen, wobei die eigentlich auch schon abzuleiten waren. Also es sind ja Grundsätze, die wir sowieso schon haben. Aber es gibt natürlich Aussagen, dass man natürlich alles als Betriebseinnahme erfassen muss, wenn ich wirklich im gewerblichen Bereich bin. Das sollte man erstmal abgrenzen, das Mining und so weiter. Ja, und das muss man bewerten. Bewerten, das macht man letztendlich nach den Grundsätzen, die wir schon immer hatten, nämlich mit den Herstellungskosten. Was kostet mich das Herstellen eines Bitcoins? Und das ist egal, ob sie nun oder ob man nun eben im Bereich der Einnahmenüberschuss oder in der Gewinnermittlung Bilanz ist. In der Bilanz weist man eben diese Werte dann auch aus als nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter. Bei der Einnahmenüberschussrechnung läuft es dann doch ein klein wenig anders, denn da gibt es ja keine Bilanzpositionen. Das wissen wir als Buchhalter. Hier wird man bei Verkauf die entsprechenden Herstellungskosten einfach gegenrechnen. Man spart sich also hier in dem Zusammenhang die Aufzeichnung. Naja, so einfach ist es nicht. Aber im Zeitpunkt des Verkaufs, da wird es wichtig, was hat mich das Herstellen dieses Kryptowerts denn wirklich gekostet? Und so ist immer im Prinzip unterm Strich, egal zu welchem Zeitpunkt, die sogenannte Herstellung wichtig. Was kostet es mich? Und man kann natürlich auch dann Betriebsausgaben ansetzen. Das ist auch ganz klar. Diese laufenden Betriebsausgaben, wie zum Beispiel Stromverbrauch. Ja, man möchte sich gar nicht vorstellen. Man möchte sich überhaupt nicht vorstellen, was das an Strom kostet. Ich habe das mal gelesen. Das ist ja unglaublich. Ja, das ist ja Wahnsinn, was da alles an wirklich Kosten entsteht. Ja, was hat man noch für Kosten? Hard- und Software. Man braucht schon irgendwie Computer etc. Ja, und so kann man eben dann diese Kosten gegenrechnen. Egal in welcher Gewinnermittlungsart, diese laufenden Kosten würden stattfinden, wie ansonsten auch in klassischen Gewinnermittlungen.
Ich würde gerne nochmal den Schwank zum privaten Bereich machen. Nämlich, was ist denn jetzt, wenn ich tatsächlich innerhalb des eines Jahres oder unterjährig sozusagen mein privates Veräußerungsgeschäft habe. Ich weiß ja, das haben wir ja vorhin, habe ich ja schon erzählt, habe ich ja den Vorteil, dass der auch was steuerfrei ist. Aber da wurde ja sogar jetzt noch was erhöht.
Erhöht wurde die Freigrenze. Es gibt eine Freigrenze für private Veräußerungsgeschäfte und die hat jeder Steuerpflichtige für sich. Das heißt, bei Ehegatten gibt es eben für jeden Ehegatten gesondert. Und da hatten wir eine Freigrenze, der durfte bis dato 600 Euro nicht erreichen. Das heißt, 599,99 Euro waren es. Ab 2024 hat der Gesetzgeber das sehr ein klein wenig erhöht. Und zwar immerhin auf 999,99 Euro. Das heißt, diese Gewinne, die da erzielt werden, das berechnet man wieder mit Anschaffung und Verkaufspreis. Der Gewinn, der da bleibt, der wäre dann wirklich pro Jahr erzielt mit 999,99 Euro steuerfrei. Was natürlich immer wichtig ist, diese Jahresgrenze einhalten, denn diese Jahresgrenze wird immer zeitgenau geprüft, ab Anschaffung und bis zum Verkauf. Also wir haben hier keine wirklichen Kalenderjahre zur Verfügung. Und das ist ja gerade das, was die Finanzverwaltung eben haben möchte, Aufzeichnungen. Aufzeichnungen, und da sollte man eben als Steuerpflichtiger die Mitwirkungspflicht nicht unterschätzen. Ja, ich weiß nicht, betätigst du dich auch so mit diesen Währungsgeschäften?
Nein, bis jetzt noch nicht. Das ist mir persönlich einfach zu spekulativ.
Zu spekulativ?
Ja, ich bin eher der risikoscheuer Anleger, was
ja,
das Thema
ich
angeht.
Ich muss das auch betonen. Ich bin da auch mehr auf der sicheren Basis unterwegs. Ich muss ehrlich gesagt immer wieder auch mir vorstellen können, was ich da wirklich mache. Und das ist für mich einfach noch irgendwie zu weit weg. Ich bin halt doch dieser bodengefestigte Steuerentlaster.
Obwohl ich sagen muss, die Recherche hat mir so ein bisschen Geschmack auf das Mining gemacht. Also mir vorzustellen,
das Mining,
dass ich eine
ja?
Serverfarm irgendwo hinstelle und ja. ich einfach Strom und Internet und Hardware ausgebe einmalig und dann von alleine einfach Geld entsteht, finde ich schon ziemlich spannend. Muss ich schon ehrlich gesagt zugeben.
Aber dann würde ich mir da nochmal überlegen, ob man da nicht steuerlich eine PV-Anlage benötigt. Wäre auch mal ein schönes Thema für den nächsten Podcast.
Und das ist doch mal ein gelungener Abschluss für heute. Wir hoffen, dass wir Ihnen Aufschluss geben könnten zu diesem wirklich spannenden Thema, was uns die nächsten Jahre wahrscheinlich noch sehr begleiten wird, weil die Kryptowährung wirklich immer wächst und immer mehr von Bedeutung bekommt und Geld schon immer im Wandel war und Geld schon immer von großer Bedeutung war. Und in dem Sinne bedanke ich mich, Anita, für diesen aufschlussreichen Talk.
Vielen Dank für deine Erklärungen. Mal schauen, vielleicht überlege ich es mir dann doch nochmal mit diesen komischen Währungen. Tschüss.
Ja, und wir bedanken uns bei Ihnen allen fürs Einschalten und freuen uns sehr, wenn Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung oder auch einen positiven Kommentar zu unserer Podcast-Folge hinterlassen. Vielen Dank.
Das war Buchbar, der Buchhalter-Podcast für den schönsten Beruf der Welt. Powered by Stotax und BBH Fortbildung.